Liebe Freunde, es ist so schön, bei euch zu sein. Und eigentlich wollte ich anders beginnen, aber hat jemand vielleicht für mich ein Taschentuch? Ich habe auf halber Strecke entdeckt, dass ich es zu Hause vergessen habe.
Danke, danke Anne.
Okay, ihr Lieben, es ist wirklich, wirklich wunderschön, bei euch sein zu dürfen. Wir gehen gleich zur Sache, weil es wartet einiges auf uns. Und wir haben da die Schriftlesung als erstes und danach alles andere. Stefan hat uns schon ein bisschen eingeführt in diese Strecke der dritten Missionsreise des Paulus aus, heute aus Kapitel 20 der Apostelgeschichte. Und es geht ziemlich zu. Diesen Abschnitt haben wir gelesen und ich zeige euch kurz auf der Karte, worum es da geht. Paulus steckt in Ephesus und in der zweiten Missionsreise hat er gleich den Seeweg Richtung Mazedonien. Bitte? Okay, danke. Wo drücke ich?
Das müsste er sein.
Jawohl. Auf dem roten Punkt. Danke dir. Super. Hat er den Seeweg Richtung Mazedonien und Griechenland genommen, aber in diesem Fall, weil es ihm eine Bedrohung, verschiedene Bedrohungen drohte, nahm er den Landweg. Ich zeige euch dann später eine detailliertere Karte. Aber wir werden viele Namen hören. Viele Namen haben wir schon gehört von Personen, die ihn begleitet haben. Und in all diesen Details wollen wir dann doch eine Linie, einen Faden finden. Darum lese ich jetzt gleich weiter. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo der arme junge Bursch aus dem Fenster fällt. Das ist, was jetzt kommt. Am ersten Tag der Woche, als wir uns versammelt hatten, um das Brot zu brechen, sprach Paulus zu ihnen und da er am nächsten Tag aufbrechen wollte, zog sich seine Rede bis Mitternacht hin. Es brannten viele Lampen in dem Obergemach, wo wir beisammen waren. Ein junger Mann mit Namen Eutychus saß im offenen Fenster und sank, während Paulus immer weiter redete, im tiefen Schlaf und stürzte im Schlaf vom dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus ging aber hinunter, legte sich auf ihn, umfasste ihn und sagte, lass das Geschrei, er lebt. Und er stieg wieder hinauf, brach das Brot und aß. Und noch lange redete er mit ihnen, bis der Morgen anbrach. Dann ging er fort. Den jungen Mann aber holte man wieder herein. Er lebte und das erfüllte sich mit Zuversicht. Jetzt kann ich sagen, heute wissen wir mit unserer Technologie und mit unseren Möglichkeiten, Dinge miteinander zu teilen, dass diesem Mann wahrscheinlich vieles auch widerfahren ist in dieser kurzen Zeit, wo er weg war. Sicherlich war auch dieses Ereignis nicht ohne Bedeutung für ihn persönlich. Wahrscheinlich hatte er ein kurzes Erlebnis mit Jesus. Nichts passiert ohne Grund. Es ist ein total menschliches, eine menschliche Geschichte. Der schläft ein, der stürzt. Und mein Fokus wird heute nicht auf diesen Teil sein, aber es ist für mich ein bisschen erschütternd, dass diese Geschichte auch Teil des heutigen Tages ist. Nichts passiert umsonst. Und ich habe viel, viel Zeit verbracht, um Zeugnisse von Leuten anzuhören, die in tiefer Not waren. Und Jesus war auf eine unvergleichliche Weise bei ihnen. Ich sage nur so viel für jetzt. Nichts passiert umsonst. Jetzt geht es weiter nach Milet. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren nach Assos wo wir Paulus an Bord nehmen sollten. So hatte es nämlich angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. So, Paulus, es geht jetzt weiter nach Assos und er schickt jetzt Leute voraus nach Troas. Er geht dieser Strecke zu Fuß und von da an wollen sie dann über den Seeweg weiterreisen. Wir hören jetzt aktiv nur von Philippi in diesem Abschnitt, aber die Idee, die Vermutung ist, dass er durch Mazedonien hinunter nach Griechenland oder Achaia reiste, wahrscheinlich da verschiedene Gemeinden besuchte, wo er früher auch war. Und ja, von da lesen wir jetzt weiter. Als er mit uns hier in Assos zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und führten nach Mytilene. Von dort gelangten wir am nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf legten wir in Samos an und noch einen Tag später kamen wir nach Milet. Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, da war er soeben noch, um in der Asia keine Zeit zu verlieren. Er war in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingsten in Jerusalem sein wollte. Und hier ist der erste Klang unseres eigentlichen Themas für heute. Er steuert auf Jerusalem zu. Von Milet aus, Vers 17, schickte er nach Ephesus und ließ die ältesten Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eintrafen, sagte er zu ihnen, also das sind jetzt die Ältesten von Ephesus in Milet, er sagte, ihr wisst, wie ich mich bei euch verhalten habe, die ganze Zeit vom ersten Tag an, da ich die Provinz Asia betreten habe. Er war ja gerade 2 Jahre in Ephesus. Ich habe dem Herrn gedient in aller Demut, unter Tränen und in den Prüfungen, die mir durch die Anschläge von Seiten der Juden widerfahren sind. Ihr wisst, dass ich euch nichts vorenthalten habe von dem, was heilsam ist. Vielmehr euch alles verkündigt und gelehrt habe, öffentlich und von Haus zu Haus, mit allen Mitteln und auf allen Wegen. Er hat alle Register gezogen, sozusagen. Vor Juden und Griechen habe ich Zeugnis abgelegt von der Umkehr zu Gott und vom Glauben an Jesus, unseren Herrn. Und jetzt kommt unser Fokuspunkt für heute. Seht, nun reise ich als ein im Geist Gebundener nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort widerfahren wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Um diesen beiden Versen geht's. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollenden und bis zuletzt den Dienst tun kann, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Zeugnis abzulegen für das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. In diesen Worten steckt Trauer, das ist ein Abschied. Und die Leute, die zuhören, reagieren auch entsprechend mit Trauer. Ihr alle, zu denen ich gekommen bin, um euch das Reich zu verkündigen. Daher will ich es euch auch am heutigen Tag gesagt haben, dass ich an niemandes Blut Schuld trage. Ich habe es nämlich nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes mitzuteilen. Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist aus vorsorglicher Hirten eingesetzt hat, zu weiden die Kirche Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Also hier passiert was, das ist sozusagen ein Familiengespräch. Er kennt diese Menschen, er weiß, was er an sie hat. Er hat, wie gesagt, 2 Jahre mit ihnen verbracht in Ephesus und er weiß, er kann nicht mehr zu ihnen zurück. Er muss weiter. Es drängt ihn, weiterzuziehen und darum hinterlässt er eine Art Testament. Wie müssen sie jetzt weiter miteinander leben? Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe bei euch eindringen, die Herde nicht schonen werden. Auch das ist allzu menschlich.
und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die in ihren Reden alles verdrehen, um die Jünger hinter sich zu schauen. Darum seid wachsam und erinnert euch stets an das, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und nun vertraue ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat aufzubauen und das Erbe auszuteilen an alle, die geheiligt worden sind. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst selbst, dass ich mit diesen meinen Händen für meinen Unterhalt und den meiner Begleiter aufgekommen bin. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich mit solcher Arbeit der Schwachen annehmen und dabei der Worte des Herrn Jesus eingedenk sein soll. Er hat ja selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Sie aber begannen alle laut zu weinen, fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten schmerzte sie, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Also dann akzeptierten sie auch, dass dieser Punkt jetzt gekommen ist. So, wir haben gesagt, wir haben den Fokus heute auf Vers 22 und 23. Seht, nun reise ich als ein im Geist gebundener nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort widerfahren wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Jetzt brauchen wir ganz kurz einen Weitblick auf das, was bisher geschah. Ich bewundere euch, dass ihr diesen Weg geht in der Apostelgeschichte. Es ist wirklich anspruchsvoll. Jeder von uns, irgendwann schwimmt der Kopf, wo steckt er, was, wo war er. Wahrscheinlich haben viele das schon gemacht, aber was bisher geschah. Hier haben wir ein kleines Diagramm. Boah, ich bin froh über diesen roten Punkt. Wir sind jetzt auf der Strecke in diesem einen Kapitel von C, Ephesus, quer durch bis, was ist das, K, bis Milet. Also diese ganze Strecke wird jetzt erzählt in Kapitel 20. Der grüne große Bogen, der Frosch, der da so springt, das ist Paulus. Und in diesem Abschnitt zwischen E und F, zwischen Achaia und Philippi, das ist eigentlich, ja, da begleiten ihn die ganzen Namen, die Stefan vorher gelesen hat, also jede Menge Leute, aber sonst ist er da im Gespräch hier mit den Ältesten aus Ephesus, und Lukas ist ja die zweite Linie, die ihn da weiter begleitet. Wie gesagt, er macht da die Reise bis hinunter nach Korinth, und dann, wenn er zurückkehrt, geht es zurück über den Seeweg nach Milet, wo diese Abschiedsrede stattfand. Und von da aus will er dann, und das ist dann, was später kommt, will er dann weiterreisen hinunter nach Syrien und schließlich nach Jerusalem und nach Rom. Gut, ganz kurz. Seine erste Reise in Apostelgeschichte 13 wird diese ganze Idee erst gefestigt, dass man sowas unternehmen will. Und Paulus und Barnabas wurden ausgesandt. In Kapitel 14 hat Paulus gleich die erste Erfahrung, dass man ihn bewundert und verehrt, weil er da Großes getan hat. Und er wird gesteinigt und steht dann auf, als wäre nichts. Steinigung war nicht nichts. Das war eine blutige Sache, eine auf Tötung ausgerichtete Sache. Aber wir lesen in Kapitel 14, er steht auf und geht durch die Leute hindurch, als wäre er wundersam genesen gewesen. Und so war das auch. Aber ich muss sagen, wir lesen auch mehrmals von einer Entrückung von Paulus. Noch einmal, wie bei diesem Mann, der aus dem Fenster gestürzt ist,
auch in diesen Augenblicken, wo Paulus da lag, blutig, da niederlag, passierte Dinge mit ihm, die uns nicht berichtet werden. Aber wir können davon ausgehen, dass Jesus da war und sehr tief mit ihm beschäftigt war. Gut, jetzt kehrt er zurück nach Antiochien in Syrien. Wir sehen, er war schon in Syrien und auch in Jerusalem. Kapitel 15. Da wurde Grundsatzentscheidungen getroffen, aber diese Zeit in Syrien und Jerusalem hatte einen ganz anderen Charakter als das, worauf er jetzt zusteuert. Er ist jetzt wieder nach Syrien und nach Jerusalem unterwegs, aber mit einem ganz anderen Ziel und Zweck. Hier sind wir noch in der Aufbauphase. Jetzt wird noch etabliert, er muss jetzt erst auf die zweite Reise viele Gemeinden pflanzen. Und diese Grundsatzentscheidungen, das kennt ihr schon, was darf und was darf zukünftig nicht in der Gemeinde sein. Dann geht es in die zweite Reise. Paulus und Barnabas, menschliche Geschichte, Zerwürfnis, sie trennen sich. Da ist auch keine schöne Auflösung. Wir lesen nicht sofort später, oh, und die finden wieder zueinander. Nein, sie trennen sich. Und Paulus bricht auf zu seiner zweiten Reise. Mit Timotheus jetzt. Es wird ihm gleich wie den anderen geschenkt, den er ihn begleichen könnte. Er durchquert jetzt zum ersten Mal die Route, von denen wir auch heute gelesen haben. Das hier, diese erste Durchquerung, würde ich sagen, war die Missionsreise. Und die heutige, der zweite Durchgang kann man eigentlich fast nennen, eine Visitationsreise, wo man sich dann noch einmal trifft, um zu sehen, wie das jetzt geht mit diesen neu gepflanzten Gemeinden. Da war der Lydia bekehrt, Austreibung des Wahrsagergeistes, das kennt ihr alle schon, und dann auch diese wunderschöne Geschichte, wie Paulus und Silas aus der Gefangenschaft befreit wurde. Große Rede in Athen, alles nur zur Erfrischung. Und jetzt geht's in die dritte Reise. In Kapitel 18 geht es zu rasch aufeinanderfolgenden Ortswechsel, Phrygien, in Ephesus, Korinth. Und das ist, was wir auf der Karte auch gesehen haben. Ganz unten ist er jetzt da Richtung Griechenland. 2 Jahre, lesen wir in Kapitel 19, war er in Ephesus. Insgesamt 3, hören wir in der Rede. Und jetzt hat er diese große Absicht, nach Jerusalem und schließlich auch nach Rom weiterzureisen. In Ephesus, gleich nach dieser Entscheidung, kommt es zum Aufruhr und jetzt geht es von da aus weiter auf dieser Strecke, die wir jetzt schon vielfach besprochen haben. Abschied in Troas, Unfall in Eutychus, Reise von Troas nach Milet und da sind wir jetzt. Ziel Jerusalem. Gut. Also dieses Gespräch, diese Verse 22 und 23, ist der Wendepunkt bei Paulus. Ab hier ist der Charakter seines Tuns, seiner Reisen, seines Unterfangens ganz anders. Das ist der große Knackpunkt. Vers 21, Kapitel 19, noch in Ephesus, lesen wir, als sich dies erfüllt hatte, all das Schöne, was er in Ephesus erleben durfte, nahm sich Paulus vor, über Makedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Ihr werdet dann hören, die Dynamik, was da zwischen Jerusalem und Rom passiert ist, wie man in Jerusalem... Okay, nein. Die nächste Person wird das erzählen. Aber wir haben etwas ganz was Spannendes. Wir wissen ja, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und auch das Lukas-Evangelium. Und wir lesen Lukas 9, Vers 51 fast wortwörtlich dieselbe Formulierung. Es geschah aber, als die Zeit erfüllt war, als all dies geschah und die Tage, da er in den Himmel, das ist jetzt Jesus, aufgenommen werden sollte, gekommen waren, dass er, Jesus, den festen Entschluss fasste, nach Jerusalem zu ziehen. Und das sandte Boten vor sich her. Das hat man auch im Matthäus-Evangelium sehr schön. Jesus reist hinauf in den Norden bis oben nach Banias, nach Caesarea Philippi. Da hat er ein wunderschönes Gespräch mit seinen Jüngern und von da geht es dann zielgerade nach Jerusalem. Das muss man sozusagen bei Jesus wahrnehmen und bei Paulus, die hatten den festen Entschluss, nach Jerusalem zu ziehen. Und sie wussten, es wird nicht lustig dort. So, ja, ich sage euch noch ganz kurz was. Dieses Ziehen nach Jerusalem hat einen tollen Hintergrund im Alten Testament. Für alle, denen das jetzt altbekannt und fad kann es nie sein, aber ganz kurz ein Abstecher ins Alte Testament. Dreimal im Jahr mussten alle jüdischen Männer nach Jerusalem ziehen. Das war Auftrag. Da ging es dann festlich und feierlich zu. Es gab drei große Feste. Das erste war das Pascha-Fest, Pessach. Das war, dort wurde gefeiert die erste Ernte des Jahres, also die Frühlingsernte, die Gerstenernte. Und man gedacht, also das war die landwirtschaftliche Feier, aber man gedachte dabei den Auszug aus Ägypten. Und für uns Christen ist das auch, wo wir jetzt die Kreuzigung Jesu gedenken und seiner Auferstehung, weil Jesus wurde ja zu Pessach als endgültiges Opferlamm gekreuzigt in Jerusalem. Das findet im März und April statt. Also betonen möchte ich, Jerusalem bedeutete eigentlich dann für Jesus den Tod und natürlich die Auferstehung. Zweites Fest ist Shavuot oder das Wochenfest. Findet 50 Tage nach Pessach statt. Da feiert man die Sommerernte, also mittendrin. Und Israel feiert die Gabe des Gesetzes auf dem Sinai. Wir Christen feiern die Ausgießung des Geistes, Pfingsten, die Geburt der Kirche und findet so ungefähr im Mai statt. Dritte feierliche Pilgerreise nach Jerusalem für die israelitischen Männer ist Sukkot, das Laubhüttenfest. Das feiert die letzte Ernte des Jahres, die Herbsternte, und findet so circa im September statt. Israel gedenkt die Wüstenwanderung, darum baut man bis heute, wenn man im September, ich war mal im September in Israel, und tatsächlich sieht man kleine Hütten, die gebaut werden, man feiert damit mit Zweigen, mit Zitronen, Etrog, verschiedene Elemente dieses Feiers, die bis heute schön begangen wird. Aber christlich haben wir keine Parallele dazu. Bei Pessach ist es Ostern, bei Shavuot ist es Pfingsten, aber hier haben wir kein Pendant. Aber wir sagen, wir schauen noch voraus. Es kommt noch was. Nämlich die Völkerwanderung nach Jerusalem. Davon lesen wir in Jesaja 2. Ich schaue noch, ob ich was... Genau, Jesaja 2. Dort heißt es, in fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet sein. Habt ihr euch das erste Lied gemerkt, das wir gesungen haben? Ich wollte eigentlich heute abschließen mit Psalm 46, eine feste Burg ist mein Gott. Aber da habe ich mich für was anderes entschieden. Aber diese Idee von einem Berg, eine feste Festung, das zieht sich auch so durch das Alte Testament hindurch. Ein Berg hat sehr viel Bedeutung. Man zieht hinauf nach Gott, alttestamentlich. Also wird der Berg des Hauses des Herrn, das ist der Tempelberg, fest gegründet sein. Der höchste Gipfel der Berge und erhoben über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Werner und ich haben unlängst vor einer Woche oder so gesprochen, da war in Rom so eine Pilgerreise und 1 Million Leute haben gemeinsam gesungen, Jesus, Lord of my heart, irgendein wunderschönes Lied. Und wir haben WhatsApp das ausgetauscht. Oh, stellt euch vor, wenn 1 Million Stimmen so klingen, was wartet noch auf uns? Dieses Strömen nach Jerusalem. Und dann wird es nicht mehr traurig zugehen. Dann werden wir loben und Gott preisen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg, hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Jesaja 2. So, Jerusalem liegt, also das Umfeld Jerusalem ist sehr tief gelegen. Das hier ist die judäische Wüste und das tut der Meer. Und dieses liegt unter dem Meeresspiegel, wir wissen das. Ne? Also tief, heiß, drückend unten in der judäischen Wüste. Und die Idee ist, es ist tatsächlich auch so, dass Jerusalem hoch liegt. Jerusalem liegt auf ca. 760 Meter Meeresspiegel. Und da gibt es auch den Psalm, rund um Jerusalem sind Berge. Und so ist Gott rund um sein Volk. Die Wallfahrtspsalmen erzählen uns, also das sind Psalm 120 bis 134, diese Gruppe von Psalmen erzählen uns genau das, dass das Volk Israel, wenn sie eine Pilgerreise machten, hochzogen, hinaufzogen nach Jerusalem. Das sieht so aus. Ja, Bewegung aus der tiefliegenden Wüste hinauf zu den Bergen, hinauf auf den Tempelberg, hinauf in das Allerheiligste, schließlich hinauf, blickend zum Himmel. Wallfahrtspsalmen. Psalm 120, 1 beginnt so. Zum Herrn rief ich in meine Not. Ganz tief unten drinnen in der Not stecke ich. Es beginnt in der Tiefe. 121, Vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? 122, 1. Ich war voller Freude, als sie zu mir sprechen. Wir gehen zum Haus des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, gebaut als festgefügte Stadt. Psalm 46. Wohin die Stämme hinaufziehen. Die Stämme hinaufziehen. 123, 1. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Es ist also wirklich schrittweise geht es hinauf. Darum heißen diese Psalmen, diese Gruppe 120 bis 430, im Englischen Psalms of Degrees, weil man so schrittweise hochgeht. Okay, jetzt noch kurz zu Jerusalem, zu seiner Bedeutung für uns jetzt. Und zurück zur Apostelgeschichte. Wenn Paulus sagt, ich bin gebunden durch den Geist, hat es eine doppelte Bedeutung. Einerseits geht es um dieses Gefesseltsein, andererseits, ich bin genötigt, gedrungen. Und ich glaube, wir alle kennen das, wie wirkt der Heilige Geist? Nicht unbedingt nur, wenn wir gemeinsam singen und uns mitreißen lassen. Manchmal wirkt der Heilige Geist auch ganz im stillen Eck zu Hause, wenn wir da eine Art Gedrungenheit, eine Art, es kann eine fröhliche Traurigkeit sogar sein. Kennt ihr das? Eine fröhliche Traurigkeit. Und das ist, was Paulus jetzt erlebt. Er weiß, es wird nicht einfach sein, aber ihm ist gut zumute. Er ist genötigt, er ist andererseits gefesselt. Er kann nicht anders. In Kapitel 21 sagt der Prophet Agabus, er macht da eine Zeichenhandlung. Man hat oft auch im Alten Testament so Zeichenhandlungen der Propheten. Ich beginne nicht jetzt mit Beispielen, aber es gibt jede Menge. Er nahm den Gürtel des Paulus, band sich Hände und Füße damit, sich selbst, und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, also Paulus, werden die Juden in Jerusalem auf eben diese Weise fesseln und in die Hände der Heiden geben. Also in Jerusalem fesseln und in die Hände der Heiden geben. Da ist ein Trick dran. Paulus verursacht es selbst, weil er sich darauf beruft, dass er römischer Bürger ist. Da ist ein Ding zwischen Jerusalem und Rom. Das werdet ihr dann spät gleich bald sehen. Aber Jerusalem und Rom spielen da miteinander mit. Die jüdische Empörung über Paulus hat eine Funktion schließlich, um Paulus bis nach Rom zu bringen. Oder in Kapitel 20, 23, Paulus weiß nicht, was ihm bevorsteht, nur dass der Heilige Geist mir bezeugt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Und, okay, noch ganz kurz zurück, dass all das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, auch wirklich wahr ist, zeigen uns auch die Briefe des Paulus. Er kam tatsächlich nach Rom. Er lebte von diesem Punkt, wo wir heute sind, noch einige Zeit weiter, ein paar Jahre. Es ist nicht, als ob er morgen oder übermorgen stirbt. Im Gegenteil. Bis zum Ende dieser Geschichte liegen noch unglaublich vieles, wartet noch auf ihn. Gefahr, Zeiten der Gefahr, Zeiten der Bewahrung. Er wird noch in Gefangenschaft sein. Er wird sich verteidigen müssen vor Autoritäten jüdischerseits von den Römern. Er wird auf hohem See sein. Es liegt bereits hinter ihm die Steinigung, Fesselung, Gefangenschaft. Es kommt noch die tödliche Schlange, die ihn beißt. Und diese Dinge, die Steinigung, die Schlange, das sind nicht, als ob es, naja, es ist irgendwie gut ausgegangen. Nein, es ist tödliches Gift, das ihn da einfließt. Das ist tödliche Steinung. Dinge, die wirklich gefährlich sind, die erschütternd sind. Wunden, echte Wunden. Und dann steht er auf. Wundersam. All das wartet noch auf ihn. Und ähnlich, wahrscheinlich, es gibt zwei Theorien über den Philipperbrief, aber wenn wir davon ausgehen, dass er es ziemlich gegen Ende seines Lebens schreibt, dann passt es für mich, das klingt logisch, weil er schreibt, ihr Philipper 1, ihr sollt aber wissen, dass alles, was mir widerfahren ist, alles, 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 nur der Förderung des Evangeliums dient. Gott macht keine Fehler, er macht keine halbe Sache. So hat sich im ganzen Prätorium und weit darüber hinaus die Kunde verbreitet, dass ich um Christi willen in Fesseln liege. Und die Mehrzahl der Brüder ist durch meine Gefangenschaft in ihren Vertrauen zum Herrn gestärkt worden. Die Mehrzahl. Warum nicht alle? Weil man selber die Entscheidung hat, ob man auch die Bedeutung des Geschehens ergreifen will und verstehen will. Also Paulus kann nicht steuern, dass alle ihm glauben. Aber Gottes Geist wirkte in der Mehrzahl. Durch meine Gefangenschaft in ihrem Vertrauen zum Herrn gestärkt worden. Auch wenn die Leute geweint haben und sich an ihn klammern wollten. Das haben sie auch mit Jesus gemacht. Nein, 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 das darf dir nicht passieren. Oh ja, es muss. Wagen nun immer entschiedene, das Wort ohne Furcht weiterzusagen. Und so kommen wir jetzt zum Schluss. Jerusalem. Jerusalem bedeutete für Paulus und für Jesus Lebensgefahr. Lebensende, neuer Anfang. Jerusalem bedeutet auch für uns in unserem Leben was. Wir sind diese Völker. Ich weiß nicht, ob jemand von uns jüdische Vorfahren hat, aber ich gehe mal eher nicht davon aus. Wir kommen aus den Nationen. Und auch wenn wir jüdisch wären, hätten wir Jesus genauso von null an gebraucht. Wir brauchen ihn und seine Erneuerung. Und wir sind diese Nationen, von denen es im Psalm 2 heißt, die Nationen toben und erheben sich gegen Gott. Und das schmerzt mich, wenn ich heute noch sehe, wie oft passieren Dinge vor der Nase. Aber wenn man nicht glauben will, dann kann man sich erheben gegen Gott auf einer nicht schönen Weise. Man kann sich aber emporheben zu Gott, auf der allerbesten Weise, zu ihm hin. Und das ist, wovon Jesaja 2 noch einmal spricht. In fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet sein. Und hinunter viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Und das ist, was hier heute geschieht. Wir sind diese Völker. Wir haben Jerusalem im Herzen. Auf beste Weise. Nicht mehr, ja, Schmerzen, ja. Sorgen, ja. Aber wir wissen, die Geschichte hat einen schönen Ausgang. Und als wir damals in der Ausbildung vom Buch Offenbarung gelesen haben, hat unser Professor, er war ein super neutester Mittler, hat zu uns gesagt, Offenbarung kurz gefasst, die Geschichte geht gut aus. Und so ist es. Offenbarung 21, 1-5. Und damit schließe ich nur noch mit diesen Worten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und der, der vom Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen.